Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Am Weg zur Wandelhalle des Kurortes steht der junge Humboldt. Eine Eibenhecke säumt die schmale Büste. Am Sockel leuchtende Chrysanthemen, rotes und grünes Heidekraut. Mit dem Gebinde erinnert der Förderverein Friedrich Wilhelm Stollen-Lichtenberg an Alexander von Humboldts 250. Geburtstag. Eva Spörl mit langen rötlich gelockten Haaren ist die Vorsitzende des Lichtenberger Stollenvereins. Mit einem bunt gemusterten Mantel kommt sie mir entgegen und zusammen werden wir einige Wirkungsorte Humboldts anschauen. Zwischen Wandelhalle und Kurhaus weist eine hellblaue Tafel auf die Geotour Humboldt in Oberfranken hin. Diese Tafeln stehen seit kurzem in Bad Steben, Goldkronach und 15 weiteren Orten. Die Tour informiert über das Wirken Humboldts als junger Bergbeamter in Oberfranken ab 1792.
In Feigenstein, da hat er das erste Mal am 14. Juli Franken betrieben. Und dann ist er dann hier über der Dau, Schauberg, ist er dann hier runter zu uns. Und nachher dann, wo haben wir jetzt Bad Steben? Dann hier Lichtenberg, Bad Steben, ja. Also hier sind alle Stationen von Humboldt beschrieben und was er in diesen Ortschaften gemacht hat. Und für Bad Steben war das eben die Schule, die Bergbauschule und für Lichtenberg das Bergwerk.
Zum Anhören mit dem Smartphone ist ein QR-Code aufgedruckt. Im oberen Teil des Kurortes verläuft die Badstraße. Am schiefergedeckten Haus Nummer 2 bleiben Eva Spörl und ich stehen. 10 Stufen führen zur Tür hinauf. Die dunkelgraue Granittafel daneben erinnert an den Naturforscher und Förderer des fränkischen Bergbaus, der bis 1795 hier wohnte. Heute ist das Gebäude im Privatbesitz. Die in altrosa gefassten Fenster sind nachgebaut.
Die Familie selber hat auch die Fassade des Hauses wieder rausgeholt. Man sieht jetzt den Naturstein wieder. Das ist nämlich Muschelkalk. Das Humboldthaus ist erbaut 1781. Und es war ursprünglich als eine Art Jagdschloss für den Landesherrn.
Kaum hatte der Landesherr Markgraf Alexander Anfang 1792 seine Fürstentümer Ansbach und Bayreuth an Preußen verkauft, da wurde Humboldt losgeschickt, nachzusehen, was dort zu holen sei, was herauszuholen sei aus den maroden Bergwerken und ob es Gold für Münzprägungen gebe.
Er kam hierher eigentlich als ganz jungscher Kerl, der den Ruf von seinem Patenonkel gefolgt ist. Sein Patenonkel war ja der preußische König Friedrich Wilhelm II. Von Preußen.
Wir gehen die Bahnhofstraße hinunter und kommen am schiefergedeckten Rathaus mit dem stolzen Mittelturm vorbei. Das Smartphone gibt den im QR-Code gespeicherten Hörtext wieder.
Steben, Samstagabend im Dezember 1793. 20 junge Bergleute im Alter von 18 bis 26 Jahren lauschen aufmerksam den Ausführungen des Schichtmeisters Heinrich Spörl. Seit wenigen Wochen ist Spörl ihr Lehrer an der vom neuen Oberbergmeister Humboldt ins Leben gerufenen Bergschule.
Alexander von Humboldt betrieb die Königliche Freie Bergschule in Steben zunächst auf eigene Kosten. Wir verlassen den Kurort, erreichen nach 3 Kilometern Lichtenberg und biegen zum Friedrich-Wilhelm-Stollen ab. Das Zechenhaus wird in der 5. Generation als Ausflugslokal geführt. In dem Aufharrungsstein am Stolleneingang sind die Daten eingehämmert. 1793 A und FWST 1831, darunter Schlegel und Eisen, das Bergbausymbol. Eva Spörl ist hier ganz in ihrem Element.
So, also, ja. Da geht's jetzt rein. Das ist 1 Kilometer, geradeaus. Also die haben damals gebraucht 38 Jahre, 4000 Meter.
Unter dem Metallgitter fließt Grubenwasser ab. Trockenen Fußes und aufrecht geht es gut 200 Meter hinein. Am Stollenbogen zeigen sich an einigen Stellen sattgrüne Moose und einige Farne.
Ein Kilometer langer Zugang zu dem Bergwerk, Wahnsinn, ne? Und die Höhe ist wahrscheinlich deshalb bedingt, weil es schiffbar gemacht werden sollte. Die wollten ja Wasser anstauen.
Kürzlich berichtete ein Bergarchäologe auf einer Tagung in Steben etwas völlig Neues. Das hiesige Bergwerk sei ähnlich denen in England, die er gerade befahren hatte. Humboldt war, bevor er nach Franken kam, in englischen Bergwerken gewesen. Hatte er die Art des Deckenausbaus hier umgesetzt?
So, schauen Sie, das ist jetzt die Decke, der Plattenausbau. Das ist die Fürste und hier haben wir diesen Plattenausbau wie in England.
Sensationell und Grund genug, meint die Vereinsvorsitzende Spörl lachend, nach England zu fahren und zu sagen:
Lass mich mal in eure Bergwerke rein. Und hier haben wir jetzt eine Kurve, ne? Sehen Sie die? Hier haben sie nachgemessen und die Richtung korrigiert. Der Job war ja hier nach einer Länge von 1000 Meter in einer Tiefe von 120 Meter direkt auf das Grubengebäude zu treffen. Ja. Genau. wieder die Richtung korrigiert. Schauen Sie. So. Jetzt sind wir hinten am. Jetzt rauscht es. Jetzt kommt von hinten das ganze Wasser. Und es war ja nur ein Stollen unter vielen. Wir haben ja mehrere mit 1000 Meter. Ist ja Wahnsinn, ne?
An den Wänden schimmert rostig feuchtes Eisenerz. Der Gang verläuft leicht abgewinkelt. Dann stehen wir vor einem Metallgitter.
Und von hier geht es jetzt 800 Meter weiter. Ne? Wir sind erst 200 Meter drin. Das ist noch ein Tor. Haben wir eingebaut, dass ja niemand da hinten diese Welt stört. Und da dürfen auch nur 5 Mann rein. Natürlich auch noch die Forscher, aber ansonsten darf dann niemand rein. Gut, dann gehen wir wieder raus.
Na dann, 65 Kilometer weiter südlich, nahe der Autobahn 9, wartet schon Johann Kiesling auf mich in Goldkronach. Das einstige Bergbaustädtchen im Oberfränkischen ist von Bergen umgeben. In der Hochzeit des Eisenbahnbaus bekam es keine Chance. Und so rollt heute der Lkw- und Autoverkehr die Berneger Straße hinunter, 12 Kilometer bis Bayreuth. Der 92-Jährige möchte mir am liebsten jedes Haus zeigen. Kiesling hielt den Ort als Lehrer, Stadtrat und Sportvereinsgründer zusammen.
Ein echter Goldkronacher. Ich bin in dem Haus da unten, dem Eckhaus, bin ich geboren.
Auf dem Weg zum Marktplatz weist Johann Kiesling zunächst auf 2 massive Häuser.
Mein Elternhaus war also eine Schmiede, mein Vater, der Großvater, der Urgroßvater, der Ururgroßvater waren alle Schmiede. Es ist noch die alte Schmiede.
Ein Bruder wurde Schmied, der andere Lehrer, auch für Ortsgeschichte. Der Name Goldkronach sei Ende des 14. Jahrhunderts aufgetaucht.
Es war also ein kleines Dorf, auch zur Zeit, als das Gold gefunden worden ist. Über dem Berg drüben, bei Brandholz, da sagt man, dass man das erste Mal das Gold gefunden hat. Und das war 1363. Da ist also das Gold schon da.
Zum Gold kamen Bergleute aus Oberfranken, aus Westdeutschland und dem Harzer Gebiet, wo es schon Bergbau gegeben hatte. Im 15. Jahrhundert blühte der Goldbergbau.
Dieses erste Gold, das war ja nicht tief drin in der Erde. Und das ging zu Ende. Und dann hat es halt immer wieder Versuche gegeben, weiterhin Gold zu finden in größeren Tiefen. Bis in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, 1920 bis 25 etwa, da ist noch einmal in Brandholz gegraben worden.
Stollen, Bergwerk und das Goldbergbaumuseum stehen Besuchern offen. Mitte Februar 1794 unternahm Alexander von Humboldt eine Generalbefahrung im Goldkronacher Revier. Sie dauerte 9 Tage. Wir sind beim Hotel Gasthof in der Bernecker Straße angelangt. In die rotbraune Fassade, schräg über der Tür, ist eine helle Tafel eingelassen.
Da steht's. An diesem Platze stand das Haus, in welchem Alexander von Humboldt in den Jahren 1792 bis 95 zeitweilig wohnte. Das ist aber nicht genau das Hausplatz. Das ist also auch abgebrannt, 1836.
Goldkronach, erzählt Johann Kiesling, sei immer wieder abgebrannt, auch 1559 und 1613.
20 Meter dahinter war dieses Haus, wo er gewohnt hat. Das ist also jetzt unser Marktplatz. Gegenüber ist das Rathaus, ja, wenn wir jetzt so rüberschauen. Das ist also auch immer wieder mit abgebrannt. Und ist dann so aufgebaut worden.
Davor fließt von Linden gesäumt die Kronach im steinernen Bett zwischen Stadtkirche und Bayreuther Straße am Marktplatz entlang. Auch dort steht eine Geotour-Humboldt-Tafel. Wenige Schritte entfernt erinnert ein graniengeschmückter stahlgrauer Zechenwagen an die Bergbauzeit. Mit der ist es in Goldkronach seit 1928 endgültig vorbei. Ende 1796 schreibt Oberbergrat Humboldt, dass er sich ernsthaft zu einer großen Reise außerhalb Europas vorbereite. 2,5 Jahre später landet sein Schiff im heutigen Venezuela. Von dort beginnt Humboldt seinen Streifzug durch die spanischen Kolonien in Amerika.